1. Mose 35, Vers 1. So. Ja, Jakob ist jetzt schon ein richtig alter Sack. So ein, jetzt sind nochmal so 8 bis 10 Jahre vergangen. Als er mit Gott gerungen hat, da war er schon 97. Also ist jetzt schon über 100 Jahre alt. Und immer noch nicht zu Hause. Ne? Weil eigentlich war seine Mission, okay, mach dich los, Schatz. Such dir eine Frau und komm wieder. Ne? Hat er sich bestimmt anders vorgestellt. So. Und jetzt ist er ziemlich in Panik, weil er ist ganz nah bei seinem Vater. So an dem Ort, wo er hin soll und wo er leben soll und wo Gottes Verheißung sich weiter erfüllt. Und und jetzt scheint es schon wieder so extrem weit weg. Ne? Seine zwei Söhne, so Simeon und Levi. Ja. Heißt du so, Simeon?
Ja.
Ja, danke. Haben ziemlich viel Mist gebaut. Ne? Die haben ja die ganze Stadt sich getötet und gefangen genommen und geplündert und sich vergangen am Vieh und das gequält und zerstückelt in ihrem Zorn, in ihrer Wut, weil Gewalt an die Schwester getan wurde. Der Jakob schiebt jetzt zum Film, ne? und sagt so, hey, jetzt werden alle Leute hier um uns drumherum, aber auch auf dem Weg dahin, uns anfeinden und Kriegen führen. Was habt ihr getan? Und jetzt ist wieder dieser Moment da, wo Gott ihm wieder begegnen wird. So, und wo Gott sagt, okay, ich zeig dir, was ich tun kann. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für deinen Gott, für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und ich bin dankbar dafür. Ne? Wer darauf vertraut und um Weisheit bittet, sagt der Jakobus 1, der empfängt auch die Weisheit, die er braucht. So, wer aber zweifelt, so, der ist wie hin und her geworfen, so vom Wind oder im Meer, so, der bekommt nichts. Du musst doch glauben, so, dass Gott ist und dass er tut. Und das ist eine Sache, die einem Menschen schwerfällt, der Gott noch nicht richtig kennt und kennengelernt hat in tiefer Dunkelheit und am Boden. So, weißt du, wenn alles läuft und alles funktioniert so, dann sind wir ganz groß mit unserem Reden, mit unserem Glauben und mit unserem Überzeugtsein, mit unserem Wissen und Auslegung der Bibel und mit guten Bibelsprüchen zur richtigen Stelle. Da sind wir Überflieger und wissen, wie wir unsere Schwestern und Brüder erbauen und ermahnen können und korrigieren können, ne? Weil wir so einen freien Blick haben. Ja, aber dann ist der Moment da, wo Gott sagt, so, okay, und jetzt lernst du mich kennen, weil du kennst mich nicht. Du hast nur von mir gehört und gibst das weiter. So, und du kennst mich nur in dem Stück, wie ich mich dir offenbart habe. Und dann kommt der Moment, wo du erkennen musst, dass aus deinem Auge nicht nur ein Splitter, sondern ein riesengroßer Balken rauskommt, der dich blind macht. Der es nicht zulässt, dass du überhaupt Licht siehst. Und in dem Moment, da sind wir so zerbrochen, weil wir das so nicht kennen. Weil wir dann da sitzen vor Gott und aus unserer Unwissenheit her wir einfach das Gefühl haben, so, okay, ich war vielleicht nie errettet. Oder ich habe Gott vielleicht gar nicht mehr im Herzen. So, und vielleicht habe ich im Fleisch verendet und er hat mich verlassen. So, und du sitzt da und denkst, du bist in der Wüste und denkst, du bist verlassen und bist nicht gut genug und nicht mehr richtig. So, aber das ist niemals die Wahrheit. Ne, weil spätestens dann, wenn du so weit gegangen bist, dass du Gott diesen Balken rausziehen lässt, so kommt der Augenblick, wo du erkennst, wo du erwachsen geworden bist, so, und wo du merkst, okay, ich kann überhaupt niemanden richten. So, ich kann ermahnen in den Bereichen, wo ich schon gewachsen bin und Gott erkenne, gut. So, aber ich kann überhaupt nicht weiter sehen, als mein Auge mir zulässt. Ich bin dankbar dafür, denn Gott kommt in unser Leben, egal wie es läuft und egal welche Entscheidungen wir getroffen haben, solange wir ihn im Herzen haben und uns an ihn ketten, und dem Christus bleiben, wird Gott immer wieder kommen und sprechen. Wird sich immer wieder zu uns gesellen und auch in unserer größten Not und wird sich offenbaren. Und so lässt doch Jakob hier nicht im Stich in seiner Dunkelheit und seiner Angst. Denn die Völker um ihn drumherum sind mächtiger als seine kleine Familie, auch wenn sie groß ist. Und Gott kommt und setzt sich zu Jakob und spricht. Und das ist eine Menge Weisheit für einen wiedergeborenen Menschen, auch wenn alles dagegen spricht, zu warten und still zu sein und ruhig zu sein. Mit der Not und mit der Angst und mit allem, was möglich wäre und auf einen zukommen könnte, trotzdem nicht die Lösung zu suchen, sondern das Stillsein. Und zu sagen, aber du bist Schöpfer und du gehst mit mir und du hast mich gesegnet. Und du wirst die Dinge vorbereiten. Gott kommt hier nicht und kritisiert ihn, ne, weil er hat in der Welt gelebt. Er hat einen Zwischenstopp gemacht. Eigentlich sollte er gleich hin. Da hätte sein Vater auch seine Rahel mal kennengelernt. Und die stirbt auf dem Weg heute. Aber er parkt halt, weil er meint so, naja, wir müssen uns erstmal noch formatieren und sammeln und stärker werden. Und deswegen passiert das auch mit seiner Tochter. Na, aber Gott kommt hier nicht und sagt so, ja, du bist selbst schuld, hast du hier in Sichem geparkt. Ich habe dir gesagt, geh nach Bethel. Hast du nicht gemacht, hast nicht auf mich gehört, naja, siehst du, was du davon hast. Ne? Tu Buße, mach dreimal ein Kreuz oder was auch immer, ein bisschen opfern und dann ab weiter nach Bethel. Gott kommt und sagt so, gar nichts. Er sagt einfach und erinnert wieder und sagt so, hey, mach dich auf, pack zusammen, geh nach Bethel. Ich bin dankbar, weil so läuft es zwischen mir und Gott meistens auch ab. Er kommt schon mal ab und zu oder kam und hat mich zurechtgewiesen, aber meistens weiß ich ganz genau, in welchen Bereichen ich meinen Willen getan habe oder meinen Weg, ne? So, oder zu nah bei sich im geparkt habe oder was auch immer. Ich weiß das ganz genau, ne? Aber sein Geist kommt, wenn ich ihn suche in meiner Not und erwähnt das oft überhaupt gar nicht, weil es eigentlich klar ist. Das Ding ist halt, was Gott interessiert, ist nicht dein Wehmut. Und wie viel du bereust, was Gott interessiert ist, bist du dann bereit, wenn er dich wieder erinnert und erreicht hat, aufzustehen, zu packen und dann in die Richtung zu gehen, in die er dich haben möchte. Und das ist eben das Schwere, weil es ist unsichtbar für mich und für uns. Keine Ahnung, was morgen ist. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich ist. Ich weiß nicht, wie Gott manche Sachen löst und wie manche Sachen sich entwickeln. Ob manche Sachen noch schlimmer werden oder ein Wunder passiert und alles ist besser als es je war. Ich habe keinen Plan. Und das macht mir Angst. Ja, und das ist der Punkt, den ich halt lernen muss. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Ich brauche meinen Verstand und ich benutze meinen Verstand. Man ist ziemlich doof, wenn man seinen Verstand nicht benutzt. Aber ich darf mich nicht darauf stützen, denn mein Verstand erlaubt mir nicht und ist nicht fähig, die Zukunft zu sehen. Ist nicht fähig, Dinge zu erkennen, die er noch nicht verstanden hat. Oder von denen er noch nicht gehört hat. Mein Verstand ist begrenzt, so wie ich begrenzt bin. Und deswegen bin ich auch dankbar für Jakobus, wo Jakobus sagt, hey, dann geh zu Gott und er gibt. Und es gibt so Situationen, ne, die unverändert scheinen oder vielleicht sogar noch schlimmer werden, wo man raus will oder eine Veränderung sich wünscht. Wo man einfach keinen Bock mehr hat und dann selbstständig seine Lösungen sucht. Das Ding ist halt nur, du sitzt in der Ecke dann oder auf der Couch oder wo auch immer. Und bewegst dich in der Begrenztheit. Und diese Begrenztheit gibt viele Möglichkeiten auf. Und du kommst und fängst an, blind zu werden und zu denken, was andere denken. Obwohl du überhaupt keine Ahnung hast, was andere denken oder gerade durchmachen. Du suchst nach Wegen, und nach offenen Türen, die vielleicht besser verschlossen bleiben sollten. Ich weiß, dass ich nicht reich werden darf. Ich wollte immer reich werden, aber Geld tut mir nicht gut. Ich weiß auch, dass ich nicht berühmt werden darf. Ich wollte immer berühmt werden, aber berühmt werden tut mir nicht gut. Das sind alles nur Sachen, die da hinten sind und wo ich mir was vorstelle. Und worauf ich mich stützen möchte und Erbauung werden will, aber das ist in der Realität absolut zerstörend für mich. Ich war schon reich. Hat mich zerstört. Ich war noch nicht berühmt. Aber ich will so nicht mehr werden. Es ist Gott, der mein Herz kennt. Und das ist was, was ich erleben darf und erfahren darf und wo ich sagen kann, ich danke dir Gott. Weil ich kenne mich nicht. Ich glaube nur zu meinen, dass ich mich kenne. Und ich glaube zu meinen, was mir gut tun würde und was mir gefallen würde. Was ein Segen ist. Aber das zeigt sich erst dann so, wenn ich es mir greife oder Gott zulässt, dass ich es mir nehme. Ich war früher so ein Typ, der hat immer nach seinen Träumen gelebt. Das Ding war halt, als ich alle Träume ausgelebt habe, habe ich erkannt, so dass alles nichts war. Sei froh, dass Gott dir erscheinen möchte. Und Gott erinnert ihn so, hey, du fliehst gerade oder willst fliehen vor deinen Feinden, in deinen Augen, aber guck doch mal, damals bist du, als ich dir das erste Mal begegnet bin und du dich bekannt hast zu mir als Gottsohn, da warst du auch schon auf der Flucht. Und gucke, jetzt bist du mit Esau in Ordnung. Ne? Geh und vertraue mir. Vers 2, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und das ist was passiert in Jakobs Leben, in Israel. Ne? Weil er sich auf den Weg gemacht, wenn Gott geredet hat, das hat er schon oft. Aber er hat alles halt mitgenommen, was da war, und hat alles so genommen, wie es jetzt ist. Und jetzt sieht er aber ist da ein anderer Mann, der vor Gott steht und Gott kennt, und der sagt so, okay, jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit, an den Ort zu gehen, wo du mich haben willst. Aber ich mache das jetzt sauber und ordentlich. Und so muss auch Rahel ihren kleinen Hausgott von ihrem Papa, den sie geklaut hatte, abgeben. Und die müssen ihren Ohrenschmuck abgeben, was so kulturelle Dinger waren, und all ihre anderen kleinen Taschengötter, die man rausholt, wenn man was braucht. Müssen ihre Gedanken abgeben. Wenn du deinen Götzen aufgibst, dann heißt das, dass du deine Überzeugung oder deine Hoffnung aufgibst. Das ist schwer. Paulus führt das weiter aus und sagt, Zorn, Wut und Bitterkeit sind Götzendienst, wenn du dich denen hingibst. Weil es befriedigt, sich einen Zorn hinzugeben. Es befriedigt. Und es ist eine Art Orgasmus, ähnlich sich Wut und Bitterkeit hinzugeben und davon zerfressen zu werden, weil man was fühlt. Und keiner hier in dem Raum kann mir erzählen, dass es sich nicht gut anfühlt, bitter zu sein oder zornig. Mal richtig rauszugehen, wenn man ein Problem hat, mit jemandem zu streiten. In dem Moment fühlt sich das gut an, wenn man einfach Luft rauslässt und seine Gedanken laut macht und einfach mal im Grunde die ganze Zeit mit all seinen Worten und seinen Gesten und seinen Gefühlen halt sagt, ich, das bin ich. Erkennst du mich jetzt mal? Ne? Aber das Ding ist halt, es ist ein Götze. Weil wenn man sich dem hingibt und wenn man den Raum lässt zu wachsen und sich zu entfalten, es immer mehr einnimmt und immer mehr die Realität nimmt. Weil es einen nicht frei macht, sondern wie jeder Dämon einen einnimmt und gefangen nimmt. Das ist eine Sache, die zerstört. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Feinde lieben. Die werden deswegen nicht Freunde. Die werden sich deswegen nicht bekehren unbedingt zu Jesus wir werden da Hand in Hand Halleluja singen, Sohn. Aber ich für mich muss mit meinem Feind Frieden machen und vergeben und lieben, damit ich gesund und sauber bin, dass mein ganzer Leib und meine Augen Licht sind, Sohn. Ich darf nicht zulassen, bitter zu werden wegen der Ungerechtigkeit von jemand anderem, Sohn. Und das ist schwer, weil Sohn, und diesen Götzen loszulassen, wenn man da einmal gefangen ist, so, und das ist schwer, weil man sich mit aufgibt. Sohn. Aber Jakob steht hier und sagt so, hey, das kommt mir nicht mehr in mein Haus. Wir heiligen uns jetzt. Und nachdem ihr all das, woran ihr euer Herz und eure Wünsche und Träume setzt und eure Hoffnung, Sohn, hier in die Kiste geschmissen habt, danach reinigt ihr euch symbolisch. Und es ist schon ein bisschen wie, was denn durch Mose kommt, so wie die Priester sich reinigen müssen und wie das alles so abläuft. Ne? So ganz natürlich und ganz einfach. Sie fangen an, sich zu reinigen auf irgendeine Art und Weise. Und sie fangen an, symbolisch ihre Klamotten auszuziehen und sich neu anzuziehen. Und jetzt geht's sauber und ordentlich in Gottes Wille, an den Ort, wo wir zusammenleben sollen. Und diese Heiligung, das ist was Wichtiges. Das ist das, was uns am Leben hält. Was uns am Leben hält, ist nicht Jesus sein Opfer, weil das hat er einmal gebracht. Was uns am Leben hält, ist, dass wir an diesem Opfer kleben und uns immer wieder erinnern. Das, was uns am Leben hält, ist das Heiligen, das Umdrehen, das Bußetun, das dann anders und sauber zu gehen. Das ist das, was einen Christenmenschen lebendig macht und in der Gnade lässt und verändert. So, das ist dieses neue Leben, dass wir das Recht haben, egal wie oft oder aus welchem Grund wir fallen, dass wir das Recht haben, aufzustehen und weiterzugehen und einfach, okay, Scheiße gelaufen, ist weg. Jetzt ist jetzt, das war vorhin. So, aber wer ohne Buße lebt, und ich kenne das von mir, dass es Situationen gibt, die mir so schwer fallen, loszulassen oder umzudrehen. Zum Beispiel Bitterkeit. Wo ich manchmal schon betroffen war als Christ bei bestimmten Menschen. Dass ich zwar heule und beklage und wehleidig da sitze und zustimme, dass es raus muss und nicht keinen Platz hat, aber ich halte trotzdem weiter dran fest. Und das ist eine Sache, die bringt keine Heiligung und keine Heilung. Erst wenn ich an dem Punkt bin, wo ich wieder Jesus sein Gewand anziehe, das ist voller Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Es ist rein, da ist nichts Dunkles, nichts Böses, es ist gerecht, entscheidet gerecht. Macht mich gerecht. Ist in der Liebe. Und ist die Liebe. Und wenn ich sein Gewand abhabe und wenn ich meine Füße wieder wasche und sage, ich gehe jetzt aber nicht weiter durch den Matsch, sondern ich möchte jetzt sauber sein. Und wenn ich zu ihm komme und aufgebe, woran ich mich halte in meinem Herzen, was mir so wertvoll scheint, wo ich aber weiß, es hat aber keinen Platz, so dann gehe ich wieder sauber und heilig mit motiviertem Blick in die richtige Richtung. Es ist wichtig, dass wir aufgeben. In bestimmten Bereichen. Wir Menschen sind bekannt dafür, dass wir kämpfen und stur sind. Aber es ist so wichtig, als berufener und auserwählter Mensch Gottes eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, du bist heilig, also soll auch ich heilig sein. Und dieses heilig ist ein Wort, das ich früher nicht verstanden habe und jetzt auch nicht richtig verstehe in der Tiefe, aber es ist ein Wort, das ich liebe. Weil dieses Wort Heil damit drin ist. Weil ich verstanden habe, eine Heiligung ist kein Muss und ist kein Gesetz, ist keine Pflicht oder ist irgendwas, was mich einengt und zerstört, sondern es ist was, was mich heilt und frei macht und mir Raum gibt, zu sein. Es ist ein Ort, in dem ich leben darf, der meine Seele glückselig macht. dass ich zufrieden bin und dankbar. Egal wie es außerhalb dieses Ortes ist. Die Heiligung ist etwas Lebendiges. Das ist der Ort, wo ich Gott treffe. Und das ist der Ort, wo Gott redet. Es ist der Ort, wo ich sein will. Als neue Schöpfung. Es ist Licht und es ist warm und es ist gut und sicher. Genauso wie ich das Wort fromm, Liebe oder lieben gelernt habe. Früher habe ich es gehasst. Aber Frömmigkeit ist genau das Gleiche. Es ist einfach der Ort, wo ich sauber bin und es mir gefällt. So ist der Bereich, wo ich mich nicht wehre, ist der Bereich, wo ich akzeptiere und einfach bin. Und in dieser Frömmigkeit, da geht es mir gut. Und da habe ich einen Überblick. Wir brauchen das, denn auch wir sind auf dem Weg ins geheiligte Land, so wie Israel hier gerade in seinen ersten Schritten. Auch wir kommen an diesen Ort, wo wir bauen und wohnen werden. Und auch Gott ruft zu uns zu, heilige dich, mache es sauber, lass keinen anderen Gott da rein in dein Denken, in dein Tun. Lass dich nicht von Gefühlen und von Ängsten und Sorgen beherrschen, sondern von mir. Werf das auf mich. Ich sortiere das für dich und ich brauche das. Vers 3, so wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat, zu der Zeit meiner Not. Und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Ich finde es immer so schön bei den Männern und Frauen Gottes im Alten Bund, noch nicht mal vor dem Alten Bund, also vor Mose sogar, dass in diesem ersten Bund, diesem persönlichen, dass die genauso mit Gott waren wie wir heute. Mein Gott redet mit mir, mein Gott ist auf meinem Weg. Mein Gott kam auch und hat mich getröstet, als ich in Not bin oder in Not war. Weißt du, dein Verstand sagt dir, dass du Lösungen brauchst und dass du alles selber hinkriegst und dass alles verloren ist und alles kein gutes Ende hat, wenn du jetzt nicht was tust. Das ist der Teufel, auf der redet, oder das Fleisch. Das ist die Begrenztheit, die da spricht, die Dummheit. Und ich bin dankbar, dass Gott das versteht, meine Dummheit und Begrenztheit. Aber ich bin auch dankbar, dass ich als Mensch Gottes, der ihm nachfolgt in seinem Willen, kennenlernen darf, dass er nicht begrenzt ist. Gott ist auch auf deinem Weg. Gott war auf deinem Weg, Gott ist auf deinem Weg und er wird auch immer auf deinem Weg bleiben. Er ist der, der deinen Weg zu seinem Weg macht. Und der Weg ist gut. Das ist eine Sache, an die ich mich gerade immer wieder festhänge. Ist so simpel und einfach und doch bringt es ihm immer wieder ein Lächeln und Ruhe. Dass Jesus schon diesen einen Schritt, den ich jetzt zu gehen habe, schon gerade getan hat, weil ich ihm folgen. Und weil er vorangeht. Und mich leitet. Auch wenn ich meinen Blick auf ihn vergesse, dann gehe ich den Schritt, so wie jetzt auch, mit diesem Blick. Aber ich fühle mich so allein und unsicher. Aber wenn ich auf ihn schaue und ihn vor meinen Augen halte, dann mache ich mir keine Sorgen mehr, weil ich weiß, ja, den Schritt jetzt, den hat er gerade gemacht, ist sicher. Komm, Kinder treten ihn oder irgendwas. Oder ein Kackwurst. Ich kann den Schritt tun, auch wenn er mich ängstigt. Und er ist auch der, der zu dir redet. Und oft kriegen wir das gar nicht so mit, weil er so natürlich redet. Diese Geistesgaben, als ich da durchgegangen bin, bei das letzte Mal im Hebräer 11, oder 1. Korinther, hab's vergessen. Glaubenshelden, ja, im Korinther. Da ist mir eins aufgefallen, weil ich immer unzufrieden war in der Gemeinde, warum strecken die sich nicht nach Geistesgaben aus? Das hat mich echt Banane gemacht. Ich habe versucht zu predigen, ich habe versucht zu manipulieren, ich habe versucht zu erpressen oder alle möglichen Wege ausprobiert, mit so viel Gefühl wie möglich zu singen oder zu beten oder was auch immer. So, ne? Und es hat nicht gefruchtet. Ne? Weil ich überzeugt bin, die Gemeinde macht den Gottesdienst, nicht der Pastor oder die Gemeindeart. Sondern die Gemeinde ist der Leib und jeder muss sich ausstrecken nach den Geistesgaben, um zu geben für seinen Nächsten, um denen zu dienen. Das ist Gott selber, der dienen möchte. Durch dich. Nicht der Pastor ist der Leib, sondern jeder einzelne Mensch. Und wir machen den Gottesdienst und wir brauchen diese Gaben von unserem anderen, damit uns gedient ist. Und ich muss diese Gaben suchen und fordern und geben, damit dem anderen auch gedient ist, dass jeder satt ist. Aber das hat mich echt fertig gemacht. Bis ich als letztes Mal durch bin, dann gemerkt habe, so, hey, es ist eigentlich totaler Quatsch, warum mache ich mich so fertig? So, die Gaben sind hier aktiv. Wir sitzen zusammen, wir essen und trinken Kaffee und irgendjemand sagt irgendwas, was denn den anderen erbaut, ohne es zu wissen. Irgendjemand redet ganz normal in einem Satz über ein ganz anderes Thema, was dem anderen reinspricht und Prophetie ist für Zukünftiges. Weißt du, was ich hier schon bekommen habe an Zuspruch, ohne dass es jemand anderes wusste, oder was ich wahrscheinlich auch gegeben habe, ohne dass ich es merke, was ist die Gabe und der Heilige Geist, der redet. Ja, und ich bin eigentlich jetzt mittlerweile auch dankbar, dass es Gott nicht so macht, dass wir hier wie Propheten sitzen müssen und keine Ahnung wie, eine Show aufziehen, wie heilig dafür sind und wie groß der Heilige Geist ist, der jetzt auf dich kommt, Weißt du, ich kacke mir fast die Hosen voll, wenn Gott mich rausschickt zum Evangelisieren, ne, und da bin ich dann. Und ich will da mit Kim reden, ich kenne die doch nicht. Vielleicht denken die, ich bin Banane oder so, wenn ich dann komme mit Jesus und Gott und was auch immer. Manchmal klinge ich, ne, in meinem Kopf, dann denke ich auch so, ne, das muss echt eigentlich ziemlich gaga klingen, aber dann schickt er mich raus und dann, aber dann kommt doch der Heilige Geist auf mich, wenn ich vor der Person dann stehe und mein Mund sich öffnet und ich mir zuhöre und sage, Amen, ja. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ne? Und ich merke, wie erfüllt ich bin und wie lebendig das für mich ist, was ich gerade sage. Auch wenn der andere da steht und sagt, alles klar. Tschüssen. Ne? Gott kommt meistens sehr menschlich daher. Und sehr einfach. Deswegen kann ich auch die Landeskirchen oder so nicht mehr richten in ihrer Art, so weil genau auch dort der Heilige Geist redet halt nur nicht mit Lampenshow und mit bunten Outfit oder was auch immer. Ne? Aber ich muss auch mich erinnern, so, aber Gott mich redet ja auch durch mich, ganz natürlich, weil ich zu seinen Kindern gehöre und weil ich berufen und auserwählt bin. Das darf ich nicht vergessen, weil ansonsten werde ich ein weltlicher und fleischlicher Mensch. Mit gottlosen Gedanken und Taten. Und das ist der Punkt, wo ich halt auch die Ermahnung sehe, in dem streck dich eifrig aus nach der größeren Gnadengabe, die Gott nach Maß zuteilt, deinem Nächsten, so wie er es braucht. Gott ist immer noch lebendig und er bleibt doch lebendig. Er ist mit dir und er redet auch zu dir. Vers 4, da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Terephinte, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Noch eine Nacht zuvor war Jakob da in seiner Panik und bestimmt alleine. Wo Gott zu ihm kommt und sagt so, hey, alle Tüt, mach dich auf nach Bethel. Versteck dich jetzt hier nicht. Ne? Und hat bestimmt in seinem Kopf einige Schlachtpläne oder wie man sich jetzt verteidigen muss oder wir müssen mehr Waffen ranschaffen oder was auch immer. Ein Bündnis machen oder das kann doch jetzt nicht zu Ende sein, so nah vom Ziel. Weißt du? Und dann läuft er einfach los und da passiert nichts. Und all diese großen Feinde, die so stark und so mächtig sind und ihn ausrotten wollen, sind in Wahrheit verängstigt und haben selber Panik vor diesem Riesenfeind Israel, der da durchläuft. Den tast man nicht an. Oh Gott, schrecklich. Oh, wir müssen uns verstecken, wir müssen uns Barrikaden bauen. So, vielleicht wollen sie uns auch angreifen und zerstören. Was du mit Gott erleben kannst, ist, dass deine Feinde, die so riesig sind, so echt winzig sind im Vergleich zu ihm. Er dreht einfach Gedanken um. Hat so oft einen Geist der Verwirrung geschickt. So oft stand Israel da und Gott hat gesagt, zieh in den Kampf und die stehen da gerüstet und dann sehen sie nur zu, wie alle schon tot da liegen, weil sie sich selbst zermetzelt haben. Und das ist eine Sache, die darf man Satan nicht zulassen, diesen Raum zu nehmen für diese Wahrheit. Weil wer bist du, dass du gegen so einen riesen Goliath kämpfen könntest? Außer du siehst Jesus vor dir, so wie David. Und sagst, wenn Gott das will, dann werde ich hier fallen und wenn nicht, dann werde ich siegen. Halleluja. Aber oft sollen wir überhaupt keine Davids sein. In vielen Situationen sollen wir überhaupt nicht gegen Goliath kämpfen. In vielen Situationen sollen wir eher ruhig sein und still sein und diesen Schritt des Vertrauens tun und einfach Gott kämpfen lassen. Es ist doch viel entspannter, Gott die Dinge regeln zu lassen. Der setzt die Bausteine zusammen, der kennt die Herzen, der kennt die Gedanken und macht, was er will, zu seiner Ehre. Es ist viel besser, ruhig durch diesen Sturm zu gehen, als in absoluter Panik. Ne? Aber das ist eine Sache, die du nicht leben kannst als Mensch, wenn du Gott nicht kennst in dem Bereich. Als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kam, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort einen Altar, nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb die Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche, die man Klagereiche nennt. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Paddan Aram gekommen war, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinen Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Ich bin so eifersüchtig auf Jakob. Also selbst mit Gott zu kämpfen, ich habe keine Lust mit Gott zu kämpfen, aber ich bin so eifersüchtig, dass der das durfte. Und so eifersüchtig, dass der diese Engel da auf der Himmelsleiter sehen darf, so eifersüchtig, dass Gott zu ihm kommt und leibhaftig, ne? In welcher Form er sich auch entschieden hat zu kommen, aber er erhebt sich dann und ist dann weg. Ne, aber der sitzt da und darf mit Gott reden, so. Ne. Und vertraut ihm trotzdem nicht. Was für ein Dummkopf. Ich kapier's echt nicht. Ne. Auf der anderen Seite kapiere ich schon, weil ich auch sehe, wie Gott in meinem Leben so oft geredet hat und es ist so passiert. Ne. Und ich immer wieder an den Punkt kommen, wo ich wieder erkennen muss, so, ich vertraue dir nicht. Ich kann dir das nicht glauben, gerade. Oder ich mich dabei erwische, wie ich wieder selbst baue, ne, bis zu dem Punkt kommen, wo ich denke, das macht mich irre hier, was ich gerade baue. Ne, und dann sage, ja, weg damit mit dem Müll. Ne, ich baue lieber wieder an dem Projekt, was du willst. Gott kommt zum zweiten Mal und er segnet ihn. Und das kann ich erfahren, habe ich erfahren und kann ich bezeugen. Ich denke, jeder hier in dem Raum. Da, wo ich ernst mache mit ihm und da, wo ich aufgebe und meine Götzen wegschmeiße oder meine Träume und Hoffnungen, Rechte und Wünsche und Ziele und was auch immer, da, wo ich meine ganzen Fragen ihm in den Schoß packe und mich wasche und in Jesus bin und und ihm folge auf seinen Weg, egal was um mich ist. Das sind die Momente, wo ich weiß, ich bin ein gesegneter Mensch. Das sind die Momente, wo ich laufe und erkenne, du bist wahrhaftig. Und du bist allmächtig. Mache du alles in deiner Allmacht. Und da richtete Jakob eine Säule auf den Ort, wo er mit ihm geredet hatte, einen Gedenkstein, und goss ein Trankopfer daraus und schüttete Öl darüber, und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Das, was mir so das erste Mal hier auffällt, was Gott denn so gibt im Bund von Mose, in den Geboten und Satzungen, Gesetzen, wie was gemacht wird, der Altar und das Trankopfer und so weiter und so, das hat er alles übernommen von Adam und Eva und auch von Jakob hier, der anfängt, das so zu praktizieren. Und Gott sieht dabei auch sein Herz, wie er das tut und ein Trankopfer draufkippt, dass es nicht nur irgendwas Mystisches ist, so, ne? Oder irgendein Symbol oder irgendwas, so wie manche ihr Abendmahl nehmen und den Wein trinken und, ne, und das Brot essen, sondern es ist einfach ganz einfach. Der Wein wird genommen und oh, ich bin dir so dankbar. Das bezahlt es, dass ich gerecht bin. Du isst das Brot und denkst, dank dir, dass du den Weg gegangen bist, den ich einfach nicht fähig bin zu gehen. Ich bin so ein Depp. Ich denke, dass dieser Bund steht und dass mich niemand mehr aus diesem Bund lässt. Ich denke, dass ich das nicht mehr praktizieren muss, sondern mich nur noch erinnern muss, dass es schon praktiziert wurde von dir. Und so kasteien sich viele, weil sie Symbole nehmen und beten ihre Listen runter oder beten jeden Abend oder stehen frühmorgens auf mit solchen Klüsen und lesen Bibel in ihrem Bibelleseplan. So eine Hauptsache, die Bibel habe ich gelesen in diesem Plan, ob es zu mir gesprochen hat oder nicht. Und Gott sitzt da und hält sich den Kopf und denkt so, was ist denn daran bitte heilig? Was soll mir denn daran gefallen? Das gefällt doch dir noch nicht mal. Du singst da und trällerst deine Lieder so schön, naja, und? Aber du hältst ja nur den Spiegel vor, du guckst dich dabei die ganze Zeit an. Ja, du hast echt viel gelernt und viel Wissen, mein Freund. Du erzählst es ja auch jedem, was du weißt. Ja, du kannst dich sauber halten, du hast die Disziplin gelernt, so nicht in jedem Dreck zu fallen und in jede Pfütze zu springen, die du gerne springen möchtest, wie dein Bruder oder deine Schwester neben dir, die dich noch freuen, in die Pfütze zu springen. Du bist ein ganz großer und sauberer Kerl, ja. Aber Gott sitzt da und denkt so, hey, das ist absolut ein Schwert. Das ist eigentlich traurig, weil du so viel verschwendest und viel mehr Spaß haben könntest, auch mit mir. Wisst ihr, das hier ist keine Religiosität, sondern das hier ist Anbetung. Und es kommt aus dem Herzen, das sich gerade dabei freut und das ehrt und sagt so, hey, ich bin hier Gott begegnet. Ich baue hier was hin, damit ich mich und meine Kinder später daran erinnere. Das ist nicht, oh, jetzt muss ich ein Opfer bringen, weil Gott so heilig ist und so groß und so mächtig und mein Leben gewirkt hat und bitte auch weiter wirkt und mich weiter segnet. Sondern es ist einfach nur wow, Halleluja. Ich kann ihn nur loben. Wahnsinn. Danke. Das, was wir Christen manchmal machen, aus dem, was Gott so gegeben hat, so ist traurig. Und ich will das auch nicht in meinem Leben haben. Es kotzt mich jedes Mal an, wenn ich das erkennen muss, wo ich religiös bin oder geworden bin. Und ich eigentlich überhaupt nicht mehr den Grund nachverfolge, sondern nur noch das Ding praktiziere. Es gibt so ganze Zombie-Gemeinden, ne? Die so lebendig tot sind. Und ihr Ding da machen, aber das ist so traurig. Aber das tue ich auch immer wieder. Wie an dem Tag, wo wo ich so stolz war auf diesen Spruch, so ein, naja, wenn dir eine Person nicht wert ist zu predigen, dann bist du nicht wert für tausend zu reden. So ein, und dann sitze ich hier und sind nur zwei Personen da und ich sage, naja, lass uns essen. So, ne, und diese eine Person kommt rein und ich sage, ah, na, dann machen wir Lobpreis und predigt. So, ne. Weil die kommt ja, um Lobpreis zu machen. So, es sind. Ist echt schwer, weil Gott erhebt sich auch von uns immer wieder. Er ist da und er ist nah und er ist hörbar und spürbar und dann geht er halt wieder seine Wege und wir sind wieder alleine. Also uns kommt so vor. Und dann muss ich wieder meine Gedanken verfolgen und meine Entscheidungen treffen und meinen Weg wählen, den ich gehe. Und ich bin dem echt müde und ich freue mich dann endlich im Bethel zu sein. In Zion. Dann endlich dort zu sein, wo Gott bleibt. Wo er nicht mehr weggeht. Das ist wie wenn du verliebt bist und du auch noch nicht verheiratet bist und du musst abends dann immer Tschüss sagen. Das ist so schmerzhaft. Das ist was, was nervt. Und je näher eine Hochzeit kommt, desto größer wird dieser Wunsch einfach, gute Nacht zu sagen und dann schließt man beide zusammen die Augen in einem Bett und steht früh morgens auf. So. Ist was ganz Natürliches, wenn man verliebt ist, dass man sagt, Maranatha, Herr, komm bald, ich will nach Hause. Ich will nicht immer das Gefühl haben, dass ich dich erst später wieder sehe. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Ein Gedenkstein goss Trankopfer darauf aus, schüttete Öl drüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Ist eigentlich hier alles so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil Gott kam schon mal, als er gekämpft hatte, zu Jakob, hat gesagt, du heißt jetzt Israel, das ist der neue Name, Punkt. Jakob hat den Namen, den Ort schon mal Bethel genannt, als er Gott begegnet hat, damals, als er auf der Flucht war von Gott. Aber beide bestätigen sich hier nochmal gegenüber. Und das ist was Schönes. Es ist eigentlich komisch, ne? So ein, das Kind sagt, ja, ich weiß. Aber es ist halt Gott. Kommt zu Jakob und bestätigt ihn nochmal, weil er es braucht. Und sagt so, hey, du bist jetzt Israel. Hey, ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Hey, ich segne dich. Hey, ich habe einen Plan mit dir. Ja, bist gerade wieder irgendwie nicht Vertrauen gelaufen, aber hey, ich habe den Plan mit dir. Punkt. Und Gesundheit. Und auch Jakob ist es nötig, sich wieder zu erinnern, den Namen nochmal zu geben, sich nochmal zu sagen, ja, ich werde dir folgen, ich will dir folgen. Ja, ich gehe den Weg mit dir. Ja, du bist mein Gott. So ein, das ist nichts anderes als das, was wir tun. Und Gott bestätigt unseren Namen, unseren neuen auch immer und immer wieder. Bestätigt seinen Segen über dich auch immer und immer wieder. Als ob es ganz neu ist. Weißt du, diese Beziehung, die wir haben mit unserem Schöpfer, die ist was Festes. So ein, und ich bin dankbar, dass Gott nicht müde wird. Da drin mir zu sagen, hey Stefan, auch du bist Israel. Auch du bist mein Kind. Und ja, ich bin mit dir. Und ich bin auf dem Weg, den du gehst. Und du kommst nach Hause. Weißt du, das ist auch das, was er zu dir sagt. Immer und immer wieder. Und du sitzt da in dem Moment, weil du es wieder vergessen hast. Und es ist, als ob du es das erste Mal hörst. Vater, bitte lass uns reifen, dass wir feststehen einfach. Ja, dass wir Männer und Frauen sind, die dir vertrauen und glauben, die davon ausgehen, dass du wirkst und redest und tust. Bitte gib uns da nicht auf so und führe uns immer wieder, auch wenn es schmerzt, in diese Situation, wo wir lernen, dass wir dir vertrauen können. Ja, du bist da in deiner Allmacht. Und kein Feind ist zu groß und zu stark. Ich bitte auch dafür die, die gerade kämpfen und nicht wissen, welche Richtung sie schlagen sollen oder ob sie gar nichts machen sollen. Ja, und dass du kommst, du sprichst. Auch wenn du dich danach wieder erhebst und wieder allein entscheiden musst, aber ich bitte dich, dass diese Momente nicht ausbleiben, wo du einfach begegnest und noch mehr erinnerst und zusprichst. Ja, dass wir Kraft finden und Mut finden, irgendwie den Weg weiterzugehen, den du forderst. Im Vertrauen auf dich und auf deine Allmacht und Allwissenheit. Ich danke, dass du uns auch einen neuen Namen geschenkt hast. Dass wir auf deinem Weg sind, ja, dass du uns bekleidet hast, gereinigt hast, dass du uns befreist von all dem, was uns diesen Raum der Heilung und der Ordnung, was uns da raubt. Und ich strebe der Heiligung nach und der Frömmigkeit, weil es mir so gut tut. Nicht nur mir, sondern auch den anderen. Ja, verlass uns nicht. Ja. Du bist unser guter Hirte. Und unser Retter. Ich danke dir dafür. Amen.